Tobias schon gesagt hat, ich habe mich in letzter Zeit mit der Zeit des Endes beschäftigt. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Und ich wollte gleich zu Beginn mal fragen, wer glaubt, dass wir in der Zeit des Endes leben? Ja, das ist schön, ich glaube es auch. Wer glaubt, dass Jesus bald wiederkommt? Jesus kommt bald wieder, ja, ich glaube es auch. Und wer glaubt, dass Jesus noch in dieser Generation wiederkommen wird? Da gibt es auch einige, schön, ich glaube es auch. Und es gibt gute Gründe dafür. Genau, aber auf diese werden wir nicht eingehen können in dieser Predigt, vielleicht irgendwann in einer anderen. Aber wir werden über eine Generation sprechen, die auch geglaubt hat, dass Jesus in ihrer Generation wiederkommen wird. Und als ich angefangen habe, das Thema vorzubereiten, habe ich mir gleich die Frage gestellt, wann beginnt denn die Endzeit? Und ich habe von verschiedenen Daten gehört, wie zum Beispiel 1844 oder 1798. Was denkt ihr, wann beginnt die Endzeit? Dankeschön. Noch jemand? Irgendeine Meinung? Gut. Ich frage mich, warum ist es überhaupt wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen? Ich meine, das ist Vergangenheit. Ist es gut, wenn wir uns damit beschäftigen?
Sehr gut.
Ja. Warum? Ich glaube, wir können sehr viel aus der Geschichte lernen. Ja, und die Bibel ist ja auch eine Geschichte. Und wir lesen sehr viel aus der Bibel. Und wir haben auch eine Adventgeschichte zu erzählen. Und das sind unsere Wurzeln. Und als ich mich damit beschäftigt habe, war es ein großer Segen für mich. Also es hat in meinem Leben einiges verändert. Wir werden nicht die ganze Adventgeschichte durchnehmen. Das ist unmöglich, das alles in ein Thema zu packen. Aber ich fange einfach mal an und dann schauen wir mal. Also bis 1844 kommen wir leider nicht. Ich beginne tatsächlich im Jahr 1798. Wir schlagen erstmal Daniel 12, Kapitel 8 und 9 auf. Und ich lese aus Vers 4. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle diese Schrift bis auf die letzte Zeit. So werden viele darüber kommen und großen Verstand finden. Genau. Der zweite und dritte Text steht in Vers 8 und 9. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht und sprach, mein Herr, was wird danach werden? Er aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Okay, was ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit, frage ich mich. Es geht da um die Visionen aus Daniel, aus dem Daniel-Buch, die Daniel damals noch gar nicht verstehen konnte. Aber auffällig war, dass im Jahr 1798 diesbezüglich eine große Erweckung passiert ist. Und warum? Was war Besonderes an diesem Jahr? Es gibt dieses Tier in Offenbarung 13. Es gibt das erste und das zweite Tier. Und das erste Tier beschreibt das Papsttum, wie wir glauben, das 42 Monate lang oder 1260 Jahre lang die Zeit hatte zu regieren. Und in diesem Jahr sind eben diese 1260 Jahre vorbeigegangen. Und das war 1798. Da hat das Tier die tödliche Wunde bekommen. Ja, und wie ist es geschehen? Das Papsttum. Also am 1. Januar gleich, ganz am Beginn zum Beginn des Jahres, bekommt der General Berthier den Befehl, geh nach Rom, nimm den Papst gefangen und löse den Kirchenstaat auf. Ja, das war sein Auftrag. Und um welchen Papst geht es da? Es geht um den Papst Pius den VI., Er war zu dem Zeitpunkt 81 Jahre alt und man wollte eben zu diesem Zeitpunkt keinen Papst mehr haben. Warum? Es gab die Französische Revolution, schon 9 Jahre zu der Zeit, geführt von Napoleon. Und ja, der Papst, der war kein Freund von dieser Revolution. In dieser Revolution wurden Prinzipien wie Brüderlichkeit und Gleichheit der Menschen breit gemacht. Und man hat sich für Menschenrechte eingesetzt. Und der Papst, der hat öffentlich bekannt, dass er, also es gibt für ihn nichts Dümmeres, als so etwas in der Welt durchzusetzen. Und das hat den Leuten eben nicht gefallen, dass er es so öffentlich gemacht hat. Sie haben ihn gebeten, dass er diese Aussage zurücknimmt. Er wollte es nicht, denn er hat ja als Papst gesprochen. Daraufhin hat man entschieden, dass man ihn absetzt einfach. Genau, am 9. Februar erreicht der Berthier, General Berthier, die Tore von Rom. Und sie haben noch ein paar Tage gewartet. Man hat normalerweise immer gewartet, bis ein Aufstand innerhalb der Tore entsteht. Und im letzten Moment haben die Franzosen dann gerne eingegriffen. Aber hier ist nichts wirklich, was passiert. Und ja, dann haben die sich entschieden, am 15. Februar 1798, dass sie reingehen. Der General Berthier ist reingegangen in den Saal, wo der Papst gerade auch gefeiert hat. Und während diesen Feierlichkeiten sagt er dem Papst, lieber Papst, du bist jetzt deines Amtes nicht mehr würdig, du bist abgesetzt. Und er hat diese folgende Erklärung damals auch aufgeschrieben. Jede temporäre Autorität des Papstes ist unterdrückt und er wird hinfort keinerlei Funktion mehr ausüben. Genau. Und was sollte jetzt herrschen? Keine religiöse Macht mehr, sondern sollte Atheismus weltweit herrschen. Das war das Ziel. Gehen wir aber erstmal auf die andere Seite der Weltkugel jetzt. In Nordamerika feiert an diesem gleichen Tag ein 16-jähriger Junge seinen Geburtstag. Und das ist der William Miller, den ihr wahrscheinlich kennt. William Miller. Genau. Wo ist er geboren worden? In Massachusetts, Lowhampton, am Rande der Zivilisation, dort, wo Indianer gelebt haben und Bären und Wölfe gelebt haben. Also da hat er gelebt. Sein Vater war Veteran und hat zu der Zeit als Farmer gearbeitet. Seine Mutter war sehr gläubig. Sie war Baptistin und beide waren sehr arm. Und wie wir vorhin auch festgestellt haben, wie Tobias gesagt hat, es hat nicht jeder in dieser Welt auch heute die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Und der William Miller, der hatte sie auch nicht, außer im Winter 3 Monate lang, dort, wo es keine Arbeit auf den Feldern gab, wo er gar nicht mithelfen konnte, da konnte er zur Schule gehen. Ja, die große Leidenschaft von William Miller war das Lesen. Und deswegen ist er schon ziemlich bald so klug gewesen, dass er klüger war als jeder Lehrer an seiner Schule. Und die haben dann einfach entschieden, dass er mit seinem Vater öfters mal in die Stadt fährt und bei wohlhabenderen Menschen um Bücher bittet, ob er sie ausleihen kann oder ob er sie haben kann. Genau, er hat verschiedene Bücher bekommen und viele waren angehaucht vom Deismus. Von diesem deistischen Glauben. Wer weiß, was Deismus bedeutet? Ich weiß, der Tobias weiß es. Der hat es damals schon so gut erklärt. Okay. Ich kann es trotzdem mal sagen, dann hören sie eh alle. Der Deismus ist eine Philosophie, die ist in England und Frankreich entstanden. Und da glaubt man, dass es einen Gott gibt oder ein höheres Wesen. Und dieser Gott oder dieses höhere Wesen hat die Welt erschaffen, wie sie jetzt da ist. Und die Menschen hat sich aber nach dieser Schöpfung abgewandt von seiner Schöpfung und interessiert sich gar nicht mehr dafür. Also das ist so eine Vorform vom Atheismus. Ja. Und so wurde der William Miller mit der Zeit Deist. Also nicht besonders gläubig. Kaum zu glauben, dass er dann einer unserer Gründerväter geworden ist. Kehren wir zurück zu dem Papst. Es ist jetzt gerade der 18. Februar 1798. Es kam jetzt ein Herr Haller oder kommt ein Herr Haller zu ihm und fordert ihn auf, dass er in 2 Tagen Rom verlassen muss. Also er kann nicht in Rom bleiben. Und der Papst ist nicht begeistert darüber und er versucht erstmal die Leute zu überreden, dass er doch vielleicht da bleiben kann. Er ist schließlich 81 Jahre alt, er hat nicht mehr lang zu leben. Aber es gibt da keine Gnade mit ihm. Außerdem wird ihm gesagt, dass er seine beiden Ringe abgeben soll. Er hatte zwei Ringe, einer davon hieß der Fischerring und der hatte eine sehr wichtige Bedeutung. Diesen Ring gibt man nämlich weiter von Papst zu Papst, also bei der Krönung des nächsten Papstes sollte der Papst es bekommen. Der Papst hat sich geweigert, diesen Ring abzugeben, und deswegen wurde ihm der Ring mit Gewalt vom Finger abgezogen dann schließlich. Und dann passierte etwas einen Tag später, was man nicht versteht, warum es passierte. Der Papst hat nämlich den Herrn Haller wieder aufgesucht und hat ihn gebeten, ihm seinen Ring wieder zurückzugeben. Und an diesem Tag hat ihm der Herr Haller den Ring zurückgegeben. Man weiß nicht, was er gedacht hat. Vielleicht dachte er, der Papst hat eh nicht mehr lang zu leben und er verlässt Rom jetzt eh, es ist aus mit ihm. Kann er den Ring doch haben, wenn er noch glücklich ist? Auf jeden Fall hat er den Ring bekommen. Und da sieht man, dass die tödliche Wunde wirklich nur eine tödliche Wunde war, die nicht zum Tod geführt hat. Und wenige Tage nach dieser Setzung der Wunde hat die Wunde schon begonnen zu heilen. Das ist wie wenn man sich schneidet, man blutet, aber der Körper beginnt direkt mit einer Abwehrreaktion. Also der Körper versucht, die Blutung zu stillen. Man sieht es zwar noch gar nicht, aber ja. Da hat die Wunde begonnen zu heilen. Am 20. Februar, es war früh morgens um 7 Uhr, es war noch sehr finster und es hat geblitzt und gedonnert und geregnet und hunderte von Menschen standen auf der Straße und haben zugeschaut, wie der Papst zur Kutsche ging, um abgeführt zu werden. Viele haben ihn verflucht. Ja, er war nicht mehr besonders beliebt zu dem Zeitpunkt, aber wenige haben auch für ihn gebetet. Und dann wurde er mit der Kutsche zu einem Augustinerkloster in Siena gebracht. Er konnte dort aber nicht lange bleiben, weil es ein Erdbeben gab. Und dann wurde er in ein Gebäude mit dem Namen Inferno verlegt. Wenn man die Übersetzung sich mal anschaut, Inferno bedeutet Hölle und viele haben sich dann lustig gemacht darüber, dass der Papst jetzt in der Hölle wohnt. Ja, genau. Am 14. März diesen Jahres gab es sogar eine Begräbnisansprache auf das Papsttum. Also die haben sich da besonders viel Mühe gegeben, es offiziell zu machen, dass es kein Papsttum mehr gibt. So, und also wegen diesen Ereignissen sind viele Männer aufgestanden, viele Protestanten, die eine Bibel hatten und auch darin gelesen haben und haben gemerkt, okay, da ist tatsächlich diese tödliche Wunde eingetreten, die Zahlen stimmen, die Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen und sie haben angefangen, sich intensiv mit dem Buch Daniel zu beschäftigen und gewisse Erkenntnisse, die man vorher noch nie hatte, kamen dann mit der Zeit. Also wir sehen, es war schon ab 1798, vor 1844 auf jeden Fall, das Erkenntnis über das Buch Daniel da war. Und das Besondere war eben die Verbindung zwischen Daniel 8 und Daniel 9, dass man die da entdeckt hat. Und viele Männer weltweit unabhängig voneinander haben diese Erkenntnis gewonnen. Ja, der Atheismus hat sich auch in Amerika ausgebreitet. Amerika war damals noch sehr jung. Und der Präsident von Amerika hat das alles mit sehr großer Sorge gesehen. Er wollte, dass das Volk wieder zu Gott zurückkehrt. Ja, es wäre schön, wenn es heute sowas gäbe. Und auf jeden Fall hat der Präsident zu einem nationalen Gebets- und Fasttag am 9. Mai ausgerufen, damit sich die Leute wieder zu Gott bekehren. An diesem Tag gab es auch viele, viele Predigten über die Prophetie. Gehen wir zurück zu William Miller. Er war also Deist geworden. Mit der Zeit hat er immer mehr Ansehen gewonnen. Er hat verschiedene Ämter gehabt, wie zum Beispiel, der war eine Zeit lang Polizist oder er war dann auch Captain, das war sein Hauptberuf, wie er bekannt geworden ist. Dann war er noch begeisterter Patriot, hat im britisch-amerikanischen Krieg gekämpft und er wurde auch einmal sogar vom Präsidenten höchstpersönlich ausgezeichnet und ihm wurde gedankt, dass er er sich so für sein Vaterland einsetzt. Genau, aber er sollte nicht immer Deist bleiben. Der Heilige Geist hat an ihm gewirkt. Als er 34 Jahre alt war, das war im Mai 1816, überzeugte ihn der Heilige Geist, schreibt Ellen White, von seinem sündigen Zustand. Das war an einem Tag, wo er fluchte. Er hat diese raue Sprache von der See mitgenommen. Da war es ganz normal, dass man so spricht, ja, wo man flucht. Und man hat auch Karten gespielt und ganz viel Alkohol getrunken. Das war normal für Seemänner. Und in diesem Moment, wo er flucht und Gottes Namen auch in den Dreck zieht, steht ihm plötzlich ganz klar vor Augen, dass er ein Sünder ist. Dass es Sünde ist, was er gerade tut. Und das war so klar für ihn, dass er sich völlig verloren gefühlt hat. Ja? Er wusste, er ist verloren. Und er hat keine Hoffnung gesehen. Und der hat dazu auch ein Zitat geschrieben. Im Monat Mai 1816 war ich über der Überzeugung, und oh, welcher Schrecken erfüllte meine Seele. Ich vergaß zu essen. Der Himmel erschien mir wie Bronze und die Erde wie Eisen. Also er hat sich eingeklemmt gefühlt in dieser Situation. Also das war eine riesige Krise in seinem Leben plötzlich. Er war immer zufrieden mit seinem deistischen Glauben und plötzlich hat der Deismus auch keine Grundlage mehr gehabt. Er hat gemerkt, es ist auch nur eine Religion aus Theorien und Philosophien und Ideen, aber er konnte es nicht mehr vertreten. Früher hat er über Leute gelacht, die über etwas, die an etwas festgehalten haben, was sie nicht sehen konnten. Ja, und jetzt hat er alles in Zweifel gezogen, was er selber geglaubt hat. Und mehrere Monate, schreibt Ellen White, blieb er in dieser Hoffnungslosigkeit. In diesem Jahr, das war auch ein besonderes Jahr, 1816, da war Amerika für ein Jahr komplett eine Eiszeit sozusagen. Es gab keinen Sommer, es gab nur Schnee und Frost, weil eine Vulkanwolke über Amerika stand in diesem Jahr. Und man kann sich vorstellen, die Ernte war schlecht und es war alles düster. Und in dieser Zeit ringt eben der William Miller und hat keine Hoffnung auf Leben. Genau, er fing dann an, auch in die Kirche zu gehen, in die baptistische Kirche. Und es kam öfters dazu, dass es keinen Prediger gab, am Sonntag zu predigen. Und dann gab es für diese Fälle vorgefertigte Predigten. Und die mussten einfach vorgelesen werden. Und an einem Tag, am 15. September, war William wieder in dieser Gemeinde und es gab, wie schon öfters, keinen Prediger für diesen Tag. Und er bekam den Auftrag, an diesem Tag zu lesen, diese vorgefertigte Predigt. Und er hat einen bekannten Text gelesen, den wollen wir jetzt mal gemeinsam aufschlagen und versucht mal wirklich auf die Worte zu achten. Das ist in Jesaja 53. Jesaja 53. Wir lesen mal ab Vers 5, damit es nicht zu lang wird. Bis 7. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Sünden auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und als er das gelesen hat, er hat gerade erst angefangen, die Predigt vorzulesen. Es hat ein paar Minuten gedauert. Das ging ihm so tief ins Herz, er konnte nicht weiterreden. Er ist vom Podium weggegangen und hat sich hingesetzt. Gott hat zu ihm gesprochen durch diesen Text. Ja, plötzlich stand ihm die Lösung für sein Problem vor Augen. Er wusste, Jesus nimmt seine Sündenschuld auf sich. Und dadurch kann er gerettet sein. Und wie er sich gefühlt hat, das können wir auch im... Also ich habe jetzt vom Schatten zum Licht einen großen Kampf auch lesen. Genau. Ich sah, dass die Bibel von einem solchen Erlöser berichtete, wie ich ihn nötig hatte. Und ich wunderte mich, wie ein nicht inspiriertes Buch solche Grundsätze entwickeln konnte, die den Bedürfnissen einer gefallenen Welt so vollkommen entsprachen. Ich musste zugeben, dass die Heilige Schrift eine Offenbarung Gottes sein muss. Sie wurde meine Freude und in Jesus fand ich einen Freund. Der Erlöser wurde für mich der wichtigste unter vielen Tausenden und die Heilige Schrift, die zuvor dunkel und voller Widersprüche schien, wurde meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ruhe und Zufriedenheit zogen in mein Gemüt ein. Ich erkannte Gott, den Herrn, als einen Fels inmitten der Wogen des Lebens. Die Bibel wurde nun zu meinem Hauptstudium und ich kann wahrlich sagen, dass ich sie mit großer Freude durchforschte. Ich bemerkte, dass man mir nicht einmal die Hälfte ihres Inhalts erzählt hatte. Ich wunderte mich, dass ich ihre Schönheit und Herrlichkeit nicht eher gesehen hatte und ich war erstaunt darüber, wie ich sie je hatte ablehnen können. Kennt ihr sowas, dass ihr so begeistert seid über die Bibel, dass ihr euch gar nicht vorstellen könnt, wie ihr sie mal als langweilig empfinden konntet oder unwichtig? Ich fand darin alles, was mein Herz sich wünschen konnte. Es gab ein Heilmittel für jede Krankheit meiner Seele. Ich verlor jeden Gefallen an anderem Lesestoff und wollte Weisheit von Gott bekommen. Das war seine Erfahrung. Ein Licht drang in sein Leben. Genau. Er hat seinen Glauben, seine neue Überzeugung nicht geheim gehalten. Seine deistischen Freunde haben ziemlich bald davon mitbekommen. Und jetzt kamen diese Freunde zu ihm und haben versucht, Gegenargumente gegen die Bibel zu bringen, die Miller damals selber gegen die Bibel gebracht hat. Also die kamen zu ihm und sagen, ja, was sagst du jetzt zu diesem Text? Ja, du hast ja damals selber das und das gesagt darüber, wie willst du das jetzt belegen, wie willst du argumentieren? Und zu dem Zeitpunkt konnte Miller noch nicht wirklich argumentieren, weil er hatte ja noch nicht so viel Wissen, aber er hat entschieden, die Bibel intensiv zu durchforschen und Erklärungen für seine Fragen zu finden. Er hat dann mit einer Konkordanz und seiner Bibel angefangen zu studieren für 2 Jahre. Er hat bei 1. Mose 1, Vers 1 angefangen, Vers für Vers. Wenn er irgendwas nicht verstanden hat, hat er in der Konkordanz nachgeschlagen oder hat nochmal im Zusammenhang gelesen, bis er es zu seiner Zufriedenheit verstanden hat. Dann ist er erst weitergegangen. Genau. Nach den 2 Jahren von 1818 bis 1823 hat er für 5 Jahre nochmal diese grundlegenden Sachen, die er jetzt verstanden hat, studiert, überprüft. Und er hat versucht zu überlegen, wie man gegen seine Überzeugungen argumentieren kann. Und er hatte manchmal selber Zweifel. Genau. Aber er hat immer Antworten darauf gefunden. Und hier schreibt er auch: Auf diese Weise war ich 5 Jahre damit beschäftigt, von 1818 bis 1823 die verschiedenen Einwände, die mir in den Sinn kamen, abzuwägen. In dieser Zeit kamen mir mehr Einwände in den Sinn, als danach von meinen Gegnern vorgebracht worden war. Und ich kenne keinen Einwand, der mir seitdem entgegengebracht wurde, der mir damals auffiel. Genau. Und aus dem nächsten Zitat erfahren wir, dass er selber manchmal gezweifelt hat. Aber er hat also einen schönen Vergleich gefunden. Aber wie stark sie auch zunächst erschienen, diese Einwände. Nachdem ich sie im Licht des Wortes Gottes untersuchte, konnte ich sie nur mit Strohhalmen vergleichen, die auf einem festen Weg als Hindernisse ausgelegt wurden. Die Kutsche der Wahrheit überrollte sie ungehindert ihrem Fortgang. Also die Einwände sind wie Strohhalme. Fast nichts, ja, im Vergleich zur Wahrheit, die wie die Kutsche der Wahrheit ist. Genau. 1822 hat er sich entschieden, die Erkenntnisse, die er gewonnen hat, mal als Glaubenspunkte zusammenzufassen. Es sind 20 Glaubenspunkte geworden. Und Wir wissen ja von William Miller, dass er derjenige ist, der ziemlich viel Erkenntnis über die Prophetie gewonnen hat, Daniel 7, 8, 9. Aber aus den Glaubenspunkten erfahren wir, dass es nicht sein Schwerpunkt war oder dass es nicht das war, was ihn am meisten bewegt hat, sondern das, was ihn am meisten bewegt hat, beschreibt er in den ersten 14 Glaubenspunkten, das war die Erlösungsgeschichte. Also er beschreibt es Schritt für Schritt, die Erlösungsgeschichte, ganz einfach, so wie wir sie auch annehmen können. Und erst im 15. Glaubenspunkt steht: Ich glaube, dass die Wiederkunft Jesu Christi nahe ist, ja sogar an der Tür, sogar innerhalb der nächsten 21 Jahre vor oder in 1843. Wie kam er auf 1843? Das ist ein anderes Thema, aber er hat eben diese Verbindung zwischen Daniel 8 und 9 gefunden, mit den 2300 Jahren. Genau. Er hat nicht alles geglaubt, so wie wir. Das hat sich mit der Zeit geändert. Dann, wir wissen zum Beispiel, dass er bis zum Lebensende den Sabbat nicht gehalten hat. Ja, obwohl zu dem Zeitpunkt schon der Sabbat erkannt worden war von Joseph Bates. Aber er wollte es nicht. Und Ellen White schreibt aber, dass er trotzdem gerettet wird. Ja, also das hat ihm jetzt sein Leben nicht genommen oder den Eingang zum ewigen Leben. Sie sagt, dass ein Engel bis zum heutigen Tag an seinem Grab wartet, darauf wartet, bis er aufersteht. Genau. Im Jahr 1823, noch eine kurze Nebeninfo, wurde eine weitere wichtige Person, also sie war schon da, 2 Jahre alt, war der James White zu dem Zeitpunkt und er hat in diesem Jahr Wurmfieber diagnostiziert bekommen. Und diese Krankheit, die hat ihm echt schwer zu schaffen gemacht. Der hat eine schlimme Augenkrankheit bekommen, hat so stark angefangen zu schielen, dass er kaum sehen konnte und kaum lesen konnte. Also der war in seiner Entwicklung als Kind sehr beeinträchtigt. Und ein paar Jahre später, 26. November 1827, da wurden Zwillinge geboren. Wer kann sich denken, wer geboren wurde? Ellen Harmon zunächst, ne? Ellen Good Harmon mit Elisabeth oder Elizabeth, wie man es nennt. Und die hatten zu dem Zeitpunkt schon 7 ältere Geschwister. Also das war eine große Familie, eine große arme Familie. Genau. Aber kehren wir jetzt zurück zu William Miller. Er hat jetzt schon jahrelang studiert und immer noch nicht wirklich öffentlich geredet. Er hat immer wieder die Stimme gehört, dass er reden soll, dass er in die Welt rausgehen soll und seine Erkenntnisse sagen soll. Er hat sich aber nicht getraut. Er hat immer gehofft, dass jemand anderes die Erkenntnisse gewinnen würde und sie dann mitteilt der Welt. Als er 50 Jahre alt war, also er wurde immer älter, da hat er immer noch nicht gepredigt und er hat nur also ziemlich privat manchmal irgendwas über irgendwelche Zahlen aus der Offenbarung erwähnt und es haben sich dann Gerüchte über ihn verbreitet, dass er ein komischer Mann ist mit Zahlen und dass er vielleicht auch nicht so freundlich sein soll. Aber alle, die ihn dann persönlich gesehen haben, die haben sich alle überzeugt, dass er wirklich ein sehr freundlicher Mann gewesen sein muss. Und ja, das erfährt man auch aus seinem späteren Leben, dass er immer sehr freundlich war und nicht fanatisch. Und dann haben sich mit der Zeit andere Gerüchte entwickelt, dass er Monomanie hat. Und das ist eine Krankheit, die hat man sich ausgedacht. Man sagt, diese Menschen, die Monomanie haben, die sind sehr tolle Menschen, die sind völlig in Ordnung, außer wenn es um ein Thema geht, dann verlieren sie den Verstand. Ja, bei diesem einen Thema. Wenn es um Daniel ging, dann war er verrückt plötzlich. Ja. Genau, und das hat William Miller sehr traurig gemacht, dass man so über ihn dachte und redete. Und eines Tages saß er mit seiner Tochter beim Arzt. Und der Arzt hat gesehen, dass er bedrückt war und hat ihn dann gefragt, was los ist. Und er sagt, ich fürchte, ich habe die Monomanie. Und der Arzt ist wahrscheinlich ein bisschen errötet, ja, weil der wusste, dass man so über ihn redet. Und er hat ihn dann gefragt, wie er ihm helfen kann. Ja, und der William hat gebeten, dass er sich mal Zeit nimmt, 2 Stunden lang, um gemeinsam über dieses Thema zu reden, um sich zu überzeugen, ob er wirklich Monomanie hat oder nicht. Und das haben die dann gemacht. Die haben sich zusammengesetzt und der William hat ihn ausgefragt über die verschiedenen Tiere aus Offenbarung 8 und 7, die Statue, genau. Und der Arzt konnte alles benennen. Also diese Symbole waren ziemlich gängig zu der Zeit. Und dann hat er den Arzt selber mal rechnen lassen, genau, mit den 2300 Jahren. Und der Arzt ist selber auf die Zahl 1843 gekommen. Und als er das errechnet hat in seinem Kopf, ist er zurückgefallen in seinen Stuhl, ist wütend aus dem Haus gelaufen und ist erst am nächsten Tag zurückgekehrt zu William Miller und sagt, ich weiß, du hast recht, ja, und ich bin nicht bereit, wenn Jesus wiederkommt. Also ist der Arzt auch dann Monomane geworden. Genau. Eine Woche später, das war an einem Sabbatmorgen, genau, da hat William plötzlich wieder diesen Eindruck gehabt, geh und erzähl es der ganzen Welt. Und er wollte nicht, ja. Aber der Eindruck war so stark, dass er dann gebetet hat und gesagt hat, okay, ich schließe einen Bund mit dir, Gott, wenn du möchtest, dann lass jemanden zu mir kommen, der mich einlädt. Ich werde niemals selber irgendwo hingehen. Ja. Und er war beruhigt nach dem Gebet, hat wieder seine Tätigkeiten gemacht. Und eine halbe Stunde später steht ein kleiner Junge vor seiner Tür und sagt, der Vater hat ihn geschickt, damit er am nächsten Tag in der Predigt oder im Gottesdienst die Predigt übernimmt, weil es gibt dort keinen Prediger wieder. Und der William ist ganz außer sich, ja. Er kann es nicht glauben, dass jetzt tatsächlich zum ersten Mal in seinem Leben jemand kommt und ihn einlädt zur Predigt. Ja. Und er läuft aus dem Haus und ringt eine Stunde lang mit Gott. Er wollte den Bund gleich wieder lösen, den er da erst gemacht hat. Und wir wissen, dass der Junge 16 Meilen entfernt gewohnt hat. Also 16 Meilen, das ist eine ganz schöne Strecke. Das heißt, als William Miller dieses Gebet gesprochen hat und den Bund mit Gott geschlossen hat, war der Junge schon lange unterwegs, schon lange. Ja, aber der William hat sich dann entschieden, mitzukommen. Also er hat den Kampf aufgegeben. Und gleich bei seiner ersten Predigt haben sich 13 Familien bekehrt. Also sehr fruchtbar war seine Predigt. Und eine Einladung nach der anderen kam dann. Und es haben sich mit der Zeit Dutzende, Tausende Menschen bekehrt. Er hat zuerst noch nicht vollzeitmäßig gearbeitet, aber mit der Zeit, ab 1843, hat er entschieden, dass er vollzeitmäßig predigt, weil er so viele Einladungen bekommen hat. Er hat die Farm dann komplett seinen Kindern überlassen. Der hat so viele Einladungen bekommen, dass er mehr als die Hälfte ablehnen musste. Mehr als die Hälfte der Einladungen. Und er hat dann 6 bis 7 Mal die Woche gepredigt und das teilweise auch 2 Mal am Tag. Also sehr viel. Ich kann mir das heute gar nicht vorstellen. Wer würde so viel predigen? Aber das war, also er war da wirklich motiviert und begeistert von dem, was er wusste. Er hat auch etwas kurz zu den Engelsbotschaften. Er hat nicht gleich alle 3 verkündigt. Er hat mit der ersten Engelsbotschaft begonnen. Wie lautet die erste Engelsbotschaft? Wer weiß es? Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Das ist die erste Engelsbotschaft. Die hat er immer verkündigt. Ja? Die zweite Engelsbotschaft, wie lautet sie? Ja, genau, ich höre etwas über Babylon, gefallenes Babylon. Die hat er dann erst 1843 angefangen zu predigen. Also kurz vor Jesu Wiederkunft, wie er geglaubt hat, und danach, dass die Leute aus den verschiedenen Kirchen rausgehen sollen, dass sie keiner mehr zugehören sollen. Und die dritte Engelsbotschaft mit dem Malzeichen des Tieres an der Stirn und an der Hand, die wurden erst ab 1844 gepredigt, auch von Ellen White dann mitentdeckt. Es wurden unzählige Camp-Meetings gemacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich könnte jetzt echt viel erzählen, bis zum Jahr 1844, wie sich das da entwickelt hat. Es gab enorme Erweckungen. Und er hat Mitarbeiter bekommen. Tausende Menschen gehörten, wie gesagt, dem an. Und der Feind hat auch nicht geschlafen. Er hat sein Leben auch bedroht. Also es gab immer mehr Morddrohungen. Und Ellen White schreibt auch, dass sie mal, dass ein Engel auch mal sich als Mensch geäußert hat und ihn aus der Menschenmenge rausgeführt hat, sonst wäre er gestorben, weil die so wütend waren, teilweise auch. Also ziemlich gefährlich war das, aber er hat sich nicht hindern lassen. So, jetzt zum letzten Ereignis. Also wir bleiben beim 12. November 1833 hier stehen. Das sind 10 Jahre vor der Wiederkunft, wie sie geglaubt haben. Wer weiß, was an diesem Tag oder in dieser Nacht passiert ist? Das war 1833, November 1833. Oh ja, ein riesiges Ereignis gab es im Himmel. Es gibt tausende Augenzeugenberichte. Es gab nämlich diesen großen Sternenfall. Ja, und er war heftig. Also man beschreibt, dass da... Das sah aus wie Feuerbälle, die geplatzt sind an einem Punkt. Das war über ganz Amerika zu sehen und die in alle Richtungen Sternschnuppen haben fliegen lassen. Ja? Ich lese mal 2 Augenzeugenberichte vor. Das ganze Himmelsgewölbe über den gesamten Vereinigten Staaten war damals stundenlang in feuriger Bewegung. Noch nie hatte sich von der ersten Ansiedlung an in jenem Lande eine Naturerscheinung gezeigt, die von dem einen Teil der Bevölkerung mit so großer Bewunderung und von dem anderen mit so viel Schaudern und Bestürzung betrachtet wurde. Die Erhabenheit und feierliche Pracht lebt noch heute in manchem Gedächtnis. Niemals ist Regen dichter gefallen zur Erde als jene Meteore und in allen Himmelsrichtungen die gleiche Erscheinung. Das ganze Himmelsgewölbe schien in Bewegung zu sein. Das Schauspiel, wie Professor Silliams es schildert, war in ganz Nordamerika sichtbar. Das sind nur 2 Berichte. Es gibt so viele. Und das dauerte von 2 Uhr morgens so richtig intensiv, dass es echt hell wurde deswegen, bis zum Morgengrauen, also stundenlang. Und es gab viele Neger-Sklaven damals, also die waren sehr verbreitet zu der Zeit in Amerika. Die haben gedacht, die Welt geht unter. Die haben sich auf den Boden geworfen und geschrien und die Besitzer, die wussten gar nicht, was sie machen sollen mit denen. Und es gab auch Pferde, viele Pferde, die sich einfach niedergeworfen haben vor Angst. Die wussten nicht, wie ihnen geschieht. Ja. Es wird berichtet, dass es in Europa so etwas Ähnliches gegeben hat und in Amerika davor auch, aber es war nie so intensiv wie an diesem Tag. Und wir können dazu auch 2 Texte aufschlagen. Und dann sehen wir auch, dass so etwas schon prophezeit wurde, dass so etwas kommen würde. Wir schlagen mal Matthäus 24, Vers 29 und 33 auf. Also Matthäus 24 erstmal. Vers 29 und dann 33. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln, und der Mond den Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann sagt Jesus, so auch ihr, wenn ihr das alles seht, so wisset, dass er nahe vor der Tür ist. Genau. Hier wird einmal vom Sternenfall berichtet, aber auch von einer Finsternis. Und diese Finsternis, die bis heute nicht erklärt werden kann, so steht es auch in Wikipedia, die gab es vorher, die Jahre davor. Das war ein Tag, wo die Sonne plötzlich weg war. Ja, sie hat nicht geschienen und es war keine Sonnenfinsternis. Man weiß bis heute nicht, warum. Und Augenzeugenberichte sagen, wenn man die Kerze angezündet hat, zum Beispiel, um Licht zu machen, diese Helligkeit wurde überschattet von dieser Dunkelheit. Man hat kaum Licht von den Kerzen gesehen. Also das war übernatürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal zu diesem Zeitpunkt war, dass die Sterne gefallen sind oder dass die Sonne sich verfinstert hat. Vielleicht wird es noch intensiver kommen, aber das sind auf jeden Fall Anzeichen, wie Gott zeigt, dass er bald kommt. So steht es hier. Und Gott möchte, dass wir uns vorbereiten. Das ist sein Ziel, nicht um uns Angst zu machen, sondern dass wir uns vorbereiten. Genau, und dann lesen wir jetzt noch Offenbarung 6, Vers 13. Offenbarung, Kapitel 6, Vers 13. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und diesen Text haben sogar weltliche oder säkulare Menschen genommen und in einer öffentlichen Zeitschrift veröffentlicht. Und sie haben dazu geschrieben, ein genaueres Bild von einem Feigenbaum, der seine Feigen abwirft, wenn ein heftiger Wind durch ihn hindurchweht, hätte man nicht nehmen können. Ja, also sie haben auch erkannt, dass dieses Ereignis etwas mit der Bibel zu tun haben musste. Und es gibt Hunderte und Tausende von Berichten, wie sich Menschen durch dieses Ereignis bekehrt haben. Genau. Und das war genau 10 Jahre vor Jesu Wiederkunft. Zu dem Glauben damals. Heute wissen wir, dass es ein anderes Ereignis war. Die Zeitrechnung war richtig. Aber Jesus ist nicht wiedergekommen, sondern Jesus ist ins Allerheiligste gegangen. Vom Heiligen zum Allerheiligsten. Okay. Von da an waren es noch 10 Jahre. Wie würden wir heute leben, wenn wir glauben würden, dass Jesus in 10 Jahren wiederkommt? Würde sich etwas in unserem Leben ändern? Würden wir genauso leben wie heute? Ich denke, da sollte jeder sich mal einfach hinterfragen. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Er kann sogar in weniger als 10 Jahren kommen. Er kann aber auch später kommen. Aber es kommt nicht aufs Datum an. Also es soll uns schon wachrütteln, weil wir wissen, es werden schwere Zeiten auf uns zukommen. Wir werden darauf vorbereitet, durch Ellen White auch besonders. Aber wir sollen keine Angst haben davor. Es geht um die tägliche Beziehung zu Jesus. Das ist das Wichtigste, weil ein Datum wird uns auch nichts nützen. Das Wichtige ist die Beziehung zu Jesus, dass wir ihn kennen. Weil wir würden, glaube ich, unser Leben niemals für jemanden geben, den wir nicht lieben und nicht kennen. Und ich wünsche wirklich jeden Einzelnen von euch, dass ihr euch bereit macht, weil ich glaube, Jesus kommt bald. Es gibt so viele Ereignisse zur Zeit. Wir sollten uns mal damit beschäftigen. Und dann sehen wir, das ist echt heftig, was zur Zeit passiert. Ja. Amen.